unser Interview wird sich ja hauptsächlich um deine Kritik an der deutschen Erinnerungskultur drehen. Aber vielleicht vorweg noch eine andere Frage. Wie hast du eigentlich persönlich das erlebt, dieses Pogrom? Also du warst wo ja wohl nicht in Lichtenhagen, aber diese Zeit dieses Pogroms und anderer Pogrome um diese Zeit.
Ja. Ich bin in Berlin aufgewachsen als Kind einer Boot-People-Familie, die 1979 zu den ersten dieser Gruppe gehörte, die von Deutschland, von Westdeutschland aufgenommen wurde. Ich bin in West-Berlin aufgewachsen und habe 1992 am Otto-Suhr-Institut Politikwissenschaften studiert. Die Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen waren insoweit für mich, traf mich insoweit vorbereitet, weil ich die Angriffe und auch die Pogrome, die ein Jahr zuvor schon in Mannheim-Schönau und in Hoyerswerda stattgefunden haben, gar nicht so realisiert habe. Das hing auch damit zusammen, dass die Bilder aus diesen Städten uns nicht in der gleichen Form erreichten, wie es halt in Rostock-Lichtenhagen der Fall war. Wie Zeitzeugen sich halt erinnern können, wurde ja das Pogrom, und das war sehr einzigartig, im Falle von Rostock-Lichtenhagen live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Und dieses Pogrom ereignete sich nicht nur innerhalb von wenigen Stunden, sondern zog sich über 4 Tage hinweg. Und trotz der langen Zeitdauer, trotz dieser sich immer weiter eskalierenden Gewalt, die sich auch schon lange vorher angekündigt hatte, konnte dieses Pogrom in dieser Form passieren. Und das, was wirklich sozusagen mich ins absolute Unglauben versetzt hatte und was für mich auch wirklich eine sehr nachhaltige Auswirkung hatte, war dann die Tatsache, dass als das Haus schon brannte und Menschen unter unmittelbarer Lebensgefahr waren, und damit meine ich vor allem die mehr als 100 Bewohnerinnen des Sonnenblumenhauses, die zum größten Teil der deutschen Community in Rostock angehörten. Es waren auch noch Reporterinnen von ZDF im Haus und auch einige linke Aktivistinnen, die halt den Angegriffenen helfen wollten. Und dass dann in so einer Situation die Polizei sich zurückzieht und das Sonnenblumenhaus den angreifenden Mob sozusagen anbietet, das war für mich ein absoluter Zivilisationsbruch. Ich konnte mir bis dato nicht vorstellen, dass nach 1945 ein Pogrom in dieser Form in Deutschland wieder stattfinden könnte. Und das hat natürlich sozusagen mein ganzes Deutschlandbild in Frage gestellt. Die sogenannte Integrationsperspektive war für mich danach war vollkommen unglaubwürdig. Weil man kann sich ja nicht in eine dermaßen rassistische Gesellschaft integrieren. Also wie soll das funktionieren? Das ist ja absolut ein Unding. Von daher hatte ich dann aufgrund auch der Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen, was für mich in so eine Art nicht nur ein Dammbruch war, was die rechtsextreme Gewalt darstellte in der Sichtbarkeit und auch in dem Ausmaß, wie brutal diese rechtsextreme rassistische Gewalt in den 90er waren, sondern auch, ich glaube, dass auch für viele, also migrantische Leute damals, haben sozusagen ein ganz neues Deutschland kennengelernt, ein Deutschland, wo wir glaubten, also, dass es in dieser Form gar nicht mehr existiert. Und ich glaube, das hat uns mit einer sehr, sehr unbequemen Wahrheit konfrontiert, nämlich, dass die deutsche Gesellschaft rassistisch ist und dass dieser Rassismus schon vor 1945 bestand letzten Endes auch der Rassismus in Deutschland auch viel mit seiner kolonialen Vergangenheit zu tun hat und beide Themen, sowohl Rassismus als auch die Aufarbeitung kolonialer Geschichte in Deutschland, war in den 90er Jahren ein absolutes Unding. Es war einfach kein Thema. Also Rassismus war ja nicht mal ein Begriff, der in den Medien und auch nur in Randbereichen der Wissenschaft damals verhandelt wurde. Von daher gab es damals kein Wissen über Rassismus, weil auch der Begriff als solcher tabuisiert wurde.
Den hat man irgendwie den Nazis zugeordnet und damit war er weg. Aber jetzt hast du wie steht's denn heute mit dieser, du hast diese deutsche Erinnerungskultur, die ja ihre historischen Gründe hat, kritisiert und von einer Erinnerungskultur, also ich würde mal sagen, also so eine Kultur des Vergessens oder sowas meinst du wohl, geschrieben. Kannst du das näher ausführen?
Ja, also ich habe 2012 zum 20. Jahrestag in einem Essay für die Heinrich-Böll-Stiftung Rostock-Lichtenhagen, die Rückkehr des Verdrängten geschrieben und darin habe ich halt vor allem eine Medienanalyse abgeliefert und auch die Begleitumstände der offiziellen Gedenkveranstaltung in Rostock-Lichtenhagen, die zum 20. Jahrestag damals organisiert wurde. Ich habe erstmal als Tatsache festgestellt, dass man sich Rostock-Lichtenhagen nur alle 10 Jahre sich erinnert. Und dieser Zyklus von, ne, dieser 10-jährige Zyklus, der begleitet wird, beziehungsweise mit einer Nichtaufarbeitung im Normalbetrieb. Das heißt, alle 10 Jahre taucht blitzlichartig ganz kurz Rostock-Lichtenhagen aus der Versenkung der Erinnerung und auch der Zeitgeschichte auf und wird sozusagen kurzfristig und teilweise auch in sehr, sehr verfälschender Form gedacht. Ne? Diese Erinnerung findet ja unter der großen Klammer statt, fremdfeindliche beziehungsweise ausländerfeindliche Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen. Es wird nicht gesagt und es wird nicht erkannt, dass es sich um ein rassistisches Pogrom handelt. Und wenn wir halt uns zum Beispiel die Tagesschau, aber auch teilweise die Berichterstattung im Deutschlandfunk anhören, um zwei sehr große Radio, zwei große Massenmedien zu nennen, sind auch heute sozusagen ja die Begriffe, die verwendet werden, um dieses Ereignis in Rostock-Lichtenhagen zu bezeichnen. Das ist eine Verfälschung von zeitgeschichtlichen Realitäten. Und dadurch wird aber auch letzten Endes das Pogrom, weil es nicht als Pogrom anerkannt wird, kleingeredet. Und das ist ein durchaus gravierender Punkt, weil es auch anzeigt, dass diese Erinnerungskultur und diese Gedenkpolitik nicht wirklich ehrlich ist. Und sie ist auch deswegen nicht ehrlich, weil das Ganze zu einer Art Pflichtübung verkommt, weil man pflichtschuldig alle 10 Jahre sich Rostock-Lichtenhagen ändert, aber ansonsten kräht kein Hahn danach. Und 2012 war es auch vor Ort so, dass die betroffene vietnamesische Community erst in allerletzter Sekunde von diesen Veranstaltungen mitbekommen hat. Sie wurde in der Planung und der Konzeption, also im Vorfeld, überhaupt nicht einbezogen. Kurz der Veranstaltung hat dann die Stadt festgestellt, die Vietnamesen in Anführungsstrichen fehlen ja, wir müssen die jetzt irgendwie herkarren. Ne? Und dann haben sie halt als Kulisse gedient für die offizielle Veranstaltung, durften aber selber das Wort nicht ergreifen und wurden auch nicht eingeladen, diese Gedenkveranstaltung in irgendeiner Form inhaltlich mitzugestalten. Es hat sich, und das gehört auch zur historischen Entwicklung dazu, und ich denke, es hat auch etwas mit der Kritik an solchen Gedenkpraktiken zu tun, weil das ja ganz offensichtlich in der Form ein absolutes No-Go ist, hat man in Rostock-Lichtenhagen seit 2017 versucht, sich, was die Gedenkpolitik angeht, verbessern. Es wurden dann zum 25. Jahrestag 5 Gedenkstelen an 5 verschiedenen Orten in der Stadt errichtet, was gut ist. Dieses dezentrale Gedenkkonzept, die Orte waren halt vor der Polizeidirektion, vor dem Rathaus, vor der Ostseezeitung, vor dem Sonnenblumenhaus und auch vor dem alternativen Jugendzentrum. Was aber nicht so gut war, dass man die Betroffenen wiederum vergessen hat. Die 6. Stele kam erst ein Jahr später dazu, nachdem man diesen Fehler festgestellt hatte. Und auch das spricht natürlich Bände. Und was diese Gedenkpolitik und auch diese Denkmäler angeht, so ist das Problem, dass die Gestaltung dieser Denkmäler sehr viele Fragen aufwirft und auch sehr viele Probleme aufwirft. Dazu gehören nur 2 Aspekte. Die sind so klein, diese Gedenkstelen, dass man sie ganz, ganz leicht übersieht. Ne? Sie haben eine Grundfläche von 0,16 Quadratmeter, sind meistens klein und weiß gehalten und werden teilweise auch am Rande zum Beispiel das Rathaus platziert, so dass man das dass man das halt sehr schwer auffindet, oder lösen sich halt im großen Raum eines Stadtplatzes vollkommen auf. Ich habe auch, als ich danach gesucht habe, erstmal sehr lange gebraucht, um die zu finden. Und dann kommen wir zum zweiten Problem. Diese viele Leute, die nach diesem Denkmäler suchen, verstehen sie gar nicht, selbst wenn sie davor stehen sind halt mit irgendeinem abstrakten Gebilde konfrontiert, stehen davor und sehen überhaupt keinen Bezug zu dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen, weil diese Denkmäler so abstrakt gehalten sind und mit unserer Form spielen, wie zum Beispiel eine angedeutete Umarmung. Aber der zeithistorische Kontext fehlt, so dass man halt durchaus sagen kann, dass diese Denkmäler vom Pogrom eher ablenken, als dass sie dazu einladen, sich mit der Geschichte des Pogroms vor Ort in Rostock und in Rostock-Lichtenhagen sich auseinanderzusetzen.
Wenn ich richtig orientiert bin, auf einer Stele steht auch Selbstjustiz.
Ja, Genau, und das ist ein weiterer Kritikpunkt, was ich jetzt nicht angesprochen habe. Ja, und das steht direkt vor dem Sonnenblumenhaus. In dieser Gedenkstelle ist halt eine kleine Einlassung für den sogenannten Stein des Anstoßes. Das ist ein Stück von der Gehbodenplatte, was damals benutzt wurde, um das Sonnenblumenhaus anzugreifen. Und nach 3 Tagen wurde ja dieser Stein des Anstoßes entwendet. Und der Begriff, der Titel Selbstjustiz ist natürlich extrem missverständlich, weil er kann natürlich so verstanden werden, dass das Pogrom, der Brand und die Angriffe auf Sonnenblumenhaus eine Form von gerechtfertigter Selbstjustiz der Bürgerin von Rostock-Lichtenhagen waren. Und dadurch, dass halt eine weitere Kontextualisierung fehlt, also steht es jedem frei, diese Gedenkstelle mit dem Titel Selbstjustiz in dieser Form auch zu verstehen und sich sozusagen und darin auch eine nachträgliche Rechtfertigung des Pogroms zu sehen. Ja, also und das ist halt ein weiteres Beispiel, also warum diese Gedenkstelen in dieser Form auf jeden Fall auch eine Überarbeitung bedürfen, dass man sozusagen diese Gedenkstelen ergänzen muss, um weitere zum Beispiel erklärende Gedenktafeln, die auf das Geschehen vor Ort hinweisen, auf die Rolle von Politik, Polizei, Medien als Ursache des Rostock-Lichtenhagen auch erklären. Aber das will ja genau die Künstlergruppe eben nicht. Sie wollte keine Antworten liefern und sie wollte auch keine Ursachenforschung betreiben. Und wenn man auf dieser Grundlage arbeitet, dann fehlt natürlich ganz, ganz viel, um Rostock-Lichtenhagen im Kontext der 90er Jahre zu verstehen.
Ja, wie geht es jetzt weiter? Es gibt ja in Rostock eine vietnamesische Community, die auch offen ist, glaube ich, auch für andere, die betroffen sind von Rassismus. Die wird ja wohl, denke ich, diese Sachen ansprechen. Tut sich da irgendwas?
Ja, also mein Eindruck war, dass die vietnamesische Community nicht nur in Rostock nach dem Pogrom erstmal sehr stark damit beschäftigt war, überhaupt das eigene Bleiberecht zu erkämpfen. Damit war sie halt vollkommen ausgelastet. Die Frage, wie man die Traumata, die auch mit diesem Pogrom verbunden sind, aufarbeitet oder gar öffentlich aufbearbeitet, spielten damals keine Rolle. Die deutsche Gesellschaft hat sich auch nicht besonders dafür interessiert. Es gab auch keine Räume oder irgendeine Form der Förderung oder der Wiedergutmachung. Wie du weißt, wurden ja die angegriffen, sowohl die Romja-Geflüchteten wurden alle nach dem Pogrom und auch während des Pogroms teilweise schon wieder abgeschoben. Und nicht anders erging es halt einen Großteil der ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeiter, die halt keine Bleibeperspektive bekommen haben. Auch sie wurden halt abgeschoben. Und alle Angegriffenen haben bis heute keine Entschädigung bekommen. Und ich denke auch, dass man darüber sprechen könnte, inwieweit 30 Jahre oder 35 Jahre nach dem Pogrom es immer noch aktuell ist, über Entschädigung oder auch über ein Rückkehrrecht nachzudenken als eine Form der Wiedergutmachung. Es gab nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen die Gründung eines vietnamesisch-deutschen Vereins mit dem Namen Dien Hong unter einem Dach. Und ich denke, dass der Verein, aber auch die vietnamesische Community lange Zeit in Rostock-Lichtenhagen in einer durchaus prekären, marginalisierten und auch angreifbaren Position gehandelt haben, weil sie sich halt als schwache Partner, wenn es darum ging, mit der Stadt zusammenzuarbeiten, bestehen natürlich dort auch Abhängigkeitsverhältnisse. Aber dieses Jahr hat sich Dien Hong dazu entschlossen, den Aufruf zur bundesweiten Demo mit zu unterstützen. Und sie werden auch am Samstag auf der bundesweiten Demo erstmalig eine Redeveranstaltung, also einen Redebeitrag liefern. Und das finde ich ist eine sehr, sehr, sehr gute Entwicklung, dass Dien Hong sich als Teil der Zivilgesellschaft Akteure in Rostock sich begreift und sowohl mit der Stadt kooperiert, als auch mit anderen zivilgesellschaftlichen Partnerorganisationen in einem lokalen Bündnis, was sich auch für alternative und auch rassismuskritische Formen des Gedenkens in Rostock-Lichtenhagen sich einsetzt. Und da sehe ich halt auf jeden Fall einen Fortschritt, was auch die Emanzipation, die Sichtbarkeit und auch vielleicht auch ein neues Selbstbewusstsein der vietnamesischen deutschen Community in Rostock angeht.
Bezeichnend, dass das von der vietnamesischen Community vor allen Dingen kommt.
Was kommt?
Also ich meine eben diese nicht von der deutschen, nicht so von der deutschen Gesellschaft, die angemahnt wird, da das Gedenken zu ändern, sondern dass es eben halt die Betroffenen braucht, damit wir da ein bisschen was, also damit sich da was ändert.
Also lange Zeit war es ja halt eher so, dass das Gedenken und auch das kritische Gedenken von Rostock-Lichtenhagen also erstmal so halt brach lag, dass es halt sehr wenige Menschen halt gab, egal ob sie nun egal von linker Seite oder von migrantischer oder von wirtdeutscher Seite, weil es auch keine Organisation damals gab, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben und dann als Einzelperson sich einem solchen Projekt oder solchen Thema sich halt anzutun, ist auch sehr, sehr schwierig und es bedurfte, glaube ich, auch einer kritischen Masse, dass dann also langsam auch sozusagen ein Gegengewicht zu den offiziellen Gedenkveranstaltungen aufgebaut werden konnte. Und ich denke, dass zum 20. Jahrestag war sozusagen erstmalig so ein Kombinationspunkt erreicht. Und was sich halt dieses Jahr unterscheidet von der bundesweiten Demo von 2012 ist, dass zum Beispiel die Rednerinnenliste sehr, sehr viel stärker migrantisch und postmigrantisch geprägt ist als 2012. 2012 sprachen vor allem weiße Linke auf der bundesweiten Demo und ich war eine der ganz, ganz wenigen Rednerinnen, vielleicht sogar der einzige, der nicht aus einer weißen linken Position gesprochen hat. Und heute am Samstag werde ich einer von vielen Menschen sein, die aus einer migrantischen, rassifizierten Position zum Pogrom in Rostock-Lichtenhagen sprechen werden. Es werden sehr viele Vertreterinnen von aus unterschiedlichen Communities sprechen. Es werden Romja-Sprecherinnen da sein. Es werden Sprecherinnen sein, die für die türkische Community sprechen, von Sprecherinnen, die halt asiatisch-deutsche Organisationen vertreten. Und ganz viele andere. Und das finde ich ist eine sehr gute Entwicklung, wenn sozusagen auch die Vielfalt von unterschiedlichen Stimmen auf dieser bundesweiten Demo einen Raum bekommen und es auf diesen alternativen Gedenkveranstaltungen auch keine weiße linke Dominanz mehr gibt.